Einen schönen guten Morgen von mir. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich möchte euch heute Morgen mal mit hineinnehmen in eine Geschichte von Jesus. Jesus ist in so eine Art Kreuz vorher gekommen. Er ist da und er wird dann befragt, ja, wie das ist mit den Steuern, soll man Steuern bezahlen? Und das war eine ziemlich heikle Geschichte, weil wenn ihr gut bei Asterix und Obelix aufgepasst habt, wisst ihr, dass die Gebiete besetzt waren von den Römern. Das heißt, man hat nicht Steuern für sich selbst bezahlt, sondern man hat Steuern an die bezahlt, die einen besetzt halten. Und Jesus sagt dann sehr, sehr weise, gib Gott, was Gott gebührt und dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt und schafft dadurch so eine gute salomonisches Urteil oder Spruch darüber. Und dann wird er gefragt wegen der Auferstehung, wie das sein soll und auch da antwortet er sehr weise. Und dann kommt so eine dritte Frage und das Interessante ist, wenn wir das, wir lesen diese Geschichte in allen drei, also drei der vier Evangelien, aber bei Markus kriegen wir ein paar mehr Details. Und da wird uns gesagt, dass der Fragesteller, der ist jetzt beeindruckt gewesen von Jesus seinen Antworten. Und die dritte Frage ist zwar auch so eine, eigentlich gedacht als eine Trickfrage, aber es ist auch eine ernst gemeinte Frage von ihm, die ihn wirklich bewegt. Und er kommt dann halt zu ihnen. Und so lesen wir dann in Markus 12, ab Vers 28, ein Schriftgelehrter hatte ihren Streit zugehört und da bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihnen hin und fragte ihn, welches ist das erste Gebot von allen? Also was ist das wichtigste Gebot? Was ist die Mitte aller Gebote? Was ist das große Warum, die ganzen Gebote? Und das war eine Frage, die man sich damals oft diskutiert hatte, so unter Schriftgelehrten, Theologen, was ist so die Mitte des Ganzen? Und dann kommt Jesus' Antwort und er sagte dann, Jesus antwortet, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Und er zitiert hier, und das habe ich gerade auf, haben wir gerade schon gehört, das Schema Israel. Das war so ein Grundglaubensbekenntnis, das ein treuer Israelit zweimal am Tag sich hätte bewusst gemacht. Dieses höre Israel, Schema, höre, höre Israel. Höre Israel, der Herr dein Gott ist eins. Und das war eine Erinnerung, das heißt, wenn die das gehört haben, Schema Israel, dann wussten die, ah, der meint diesen Abschnitt, den wir gerade gehört haben. Und dieser Abschnitt war nicht nur einfach dieser Aufruf, aber er war auch eine Erinnerung. Erinnere dich an den Gott deiner Vorfahren, an seine Treue, an all das, was er für dich getan hat. Und wegen all dieser Gottestaten ist die Aufforderung, Gott zu lieben. Und deshalb sollte man auch keine anderen Götter anbeten. Ja, also wenn jetzt Victor zu mir kommt und sagt, Steffen, ich habe hier ein ganz tolles Geschenk für dich. Das ist ein neues iPhone und alles drum und dran. Und ich nehme das an und dann gehe ich zu Gabriele und sowas und sage, herzlichen Dank für das Geschenk. Das war ja super lieb von dir. Ja, und dann gehe ich über hin und sage, die Gabriele ist so eine großzügige Person. Das ist Götzendienst. Weil Gott ist der Schenker, der Geber des Lebens. Er ist, der das Leben gibt, er ist, der alles geschaffen hat. Und der Dank gebührt ihm. Und er ist der, der Israel treu war, der uns treu war. Was wir an Weihnachten ja so mitgenommen haben, ist, Gott kommt zu uns. Und deshalb gebührt unser Dank und unsere Betung immer Gott hin, zu ihm. Schema Israel, erinnere dich an die Bundestreue. Gott hat das Ganze gemacht. Wenn wir also darüber nachdenken, zu lieben, ist unsere Liebe immer eine Reaktion auf Gottes erste Liebe. Gott hat uns geliebt und er zeigt seine Treue im ganz Praktischen. Und deshalb erinnerte sich Israel immer wieder an die großen Taten des Gottes, wie er sie befreit hat, was er getan hat, wie er sie ins Land geführt hat. Und deshalb erinnern wir uns an Weihnachten und an Ostern, an das, was Jesus getan hat. Dass Gott treu ist in seinem Handeln uns gegenüber. Und aus dieser Treue heraus spricht er dann weiter. Also Schema Israel als ein großer Aufruf, Gott wirklich anzubeten. Gott hat zuerst gehandelt und wir reagieren darauf. Und dann sagt er, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Die Liebe zu Gott soll ungeteilt sein und sie soll unser ganzes Wesen beeinflussen. Wir sollen uns wirklich ganz auf Gott hineinstellen. Und er wird Herzen, Hingabe, Seele, wird das manchmal übersetzt, Kraft, Denken. Und man kann jetzt versuchen, diese einzelnen Dinge irgendwie auseinander zu klamüsern, aber was Jesus eigentlich damit sagen möchte, ist, mit allem, was wir sind, lieben wir Gott. Wir lieben Gott in dem, wie wir anderen helfen, ganz praktisch. Wir lieben Gott durch das Bibelstudium. Wir lieben Gott, indem wir uns auch ihm unterordnen. Auch unsere Gefühle manchmal. Wir denken ja manchmal so, dass Liebe immer das fluschige Gefühl in mir ist. So, vielleicht hat man jetzt auch zu viele romantische Komödien über die Weihnachtstage geguckt und sowas. Ne? Liebe ist manchmal das schmerzhafte Unterordnen unter die Bedürfnisse eines anderen. Das dennoch zu sagen. Und zu sagen, weißt du Gott, heute fühle ich mich nicht danach, mich hinzusetzen und zu beten. Oder heute fühle ich mich danach, in den Gottesdienst zu gehen, aber ich mache es trotzdem. Weil du mir wichtiger bist als meine Gefühlslage. Und das ist eine große Liebe dann auch, die wir dann auch geben. Wir sollen uns im Ganzen sein und allem, was wir sind, folgen. Woher weiß ich, ob ich ein ungeteiltes Herz habe? Geh davon aus, dass du es nicht hast. Geh einfach mal davon aus, dass das durcheinander ist, wie bei uns allen. Ja? Es ist inspirierend, auffordernd, dass wir Gott mit unserem ganzen Leben dienen und lieben. Aber deshalb ist auch das Schöne, dass wir uns ab und zu auch mal hinsetzen und sagen, wie sieht mein Herz eigentlich aus? Wie sieht meine Liebe eigentlich aus? Wie läuft das einfach so gerade? Und deshalb sind auch so Momente mal, auch jetzt so zum Jahreswechsel auch, oder mal, wenn man Abendmahl feiert, oder einfach mal so Punkte zu setzen im Leben, zu sagen, wohin richtet sich eigentlich alles in meinem Leben? Wohin richtet sich eigentlich alles in meinem Leben? Ist Gott das wirklich, ist Gott, wenn ich so drauf gucke, vielleicht auf das letzte Jahr, ist Gott der Schwerpunkt? Und jetzt müssen wir immer, wenn wir sowas machen, wenn wir denken, wir machen das ja nicht, damit wir Gott gefallen und er uns dann liebt, sondern wir machen das immer, weil er uns so sehr liebt. Es ist diese überwältigende Liebe Gottes gegenüber, die uns dann in die Situation bringt, sagen, oh, wenn Gott mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, wenn Gott mich so sehr liebt, dass er mich, der alles geschaffen hat, wahrnimmt und sieht, wie reagiere ich darauf, dass ich ihn zurückliebe? Liebe den Herrn mit ganzem Herzen, mit der ganzen Kraft. Und dann sagt er in Vers 31, als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als die beiden. Und das ist ja auch logisch, weil meine Liebe zu Gott kann ich nie isoliert betrachten zu der Art und Weise, wie ich mit meinen Nächsten umgehe. Also die Beziehung zu Gott nach oben bestimmt meine Beziehung untereinander. Das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel. Aber es kann nicht getrennt werden, weil alle sind Gottes Kinder, alle sind Geschöpfe Gottes. Und wenn ich anderen mit Missachtung, Neid, was auch immer begegne, dann entehre ich den Schöpfer. Das ist genauso, als wenn ich einem Künstler sagen würde, ich finde dich total klasse, deine Kunst finde ich aber Schrott und die möchte ich zerstören. Nimm's aber nicht persönlich. Er nimmt es natürlich persönlich. Ja? Gott, und zu sagen, nein, das funktioniert nicht. Ich will jetzt nicht zu lange ausführen, aber in Johannes 13, diese Fußwaschung, macht Jesus diesen wahnsinnigen Dienst und dann sagt er, ihr habt gesehen, was ich getan habe, nun tut einander genauso. Also ihr habt gesehen, wie ihr Liebe von mir empfangen habt, jetzt tut einander genauso. Also die Liebe, die Gott uns gibt, die befähigt uns und motiviert uns und ist Grundlage dessen, dass wir auch andere lieben. Und auch hier prüfen wir uns, aber nicht in dem Sinne von, qualifiziere ich mich jetzt, sondern wo kann ich mich jetzt verbessern? Wo kann ich vielleicht Sachen vor Gott bereinigen, die mich belasten? Und das ist das Wunderschöne, dass immer wenn wir unsere Schuld vor ihm bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Als Christen, die wir uns für Jesus entschieden haben, machen wir es nicht, damit wir dann wieder gerettet sind. Wir sind einmalig gerettet durch das, was Jesus getan hat. Wir machen das in dem Prozess unserer Heiligung. Damit meinen wir, wenn wir Heiligung sagen, hey, ich will näher zu Jesus kommen. Und in diesem Weg gehört das Reflektieren über das, wie ich lebe, dazu und das vor Gott zu bringen. Sagen, hey, hier sind noch Bereiche, die aufgeräumt werden müssen und ich bekenne das nochmal neu für dich. In dem Sinne ist jetzt Sündenbekenntnis eine gute Sache. Jesus macht aber auch etwas extrem Schlaues in diesen Versen. Weil wenn jemand sagt, liebe deinen Nächsten, und ich bin ja auch Prediger, manchmal, wenn man sowas sagt, dann denkt man, aber es gibt ein paar Personen, die müssten eigentlich mal ein bisschen mehr auf sich selbst achten. Und die verausgaben sich so dermaßen, da ist das die falsche Botschaft. Und andersrum, wenn man sagen würde, genau das muss die Person hören. Und jetzt bringt ja Jesus diesen interessanten Satz hinein, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das geht dir Jesus, und grundsätzlich geht man bei so Aussagen immer von einem gesunden Menschen an. Also jetzt nicht jemand, der suizidgefährdet ist oder was auch immer, sondern von jemandem, der gesund ist und das Leben mag und liebt. Und das ist ein schöner Regelsatz, weil es sagt, ich muss nicht mehr geben, als ich mir selber auch geben kann. Also es begrenzt auch und sagt, du musst nicht alles von dir verausgaben, sondern du darfst auch dich selber im Blick behalten. Du bist auch liebenswert und brauchst Fürsorge und die sollte jetzt nicht zu Kosten der Nächstenliebe gehen. Und gleichzeitig kann es nicht, dir nicht reichen, Hauptsache mir geht es gut, egal wie es den anderen geht. Also Jesus sehr weise bringt so einen Regelsatz rein, der sagt, hieran kannst du dich orientieren und dich ausgleichen. Und für den einen ist das halt, mal runtergehen und sagen, hey, ich darf Nein sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich darf mich ausruhen, um müde zu sein und muss mich dafür nicht rechtfertigen. Und für anderen bedeutet das, ich muss ein bisschen mehr geben, weil andere Menschen auch es wert sind und geliebt sind. Das ist trotzdem, ich gestehe das, im Leben manchmal ein bisschen kompliziert. Und da gibt es zwei tolle Sachen, die machen können. A, sagt Jakobus, bittet um Weisheit, wenn es euch fehlt. Dann betet mir zu Gott, Herr, wie soll ich jetzt in der Situation umgehen? Soll ich mehr machen, weniger machen? Soll ich etwas annehmen? Und das Zweite ist, mit anderen darüber zu reden. Man hat weise Geschwister in der Gemeinde, einfach zu sagen, ich bin überlegen, hier vielleicht eine Aufgabe noch dazu zu nehmen. Ist das jetzt gut für mich? Wie nimmst du mich wahr? Passt das? Und darüber zu reden. Gott hat uns auch die Gemeinde gegeben und die Weisheit der Geschwister, dass wir uns da gegenseitig helfen können. Also wir lieben Gott und wir lieben unseren Nächsten. Und wir werden also quasi eingeladen in diesen wunderschönen Liebesaustausch. Und ich weiß manchmal, wenn man der Begriff Liebe, der ist halt so stark von der Romantik besetzt und es ist die Hingabe. Es ist der Vater, der für die Familie kämpft. Es ist füreinander einzustehen. Es ist dran zu bleiben. Es ist nachzuhören, wenn jemand mal Probleme hat. All das sind Ausdrücke von Liebe. Wir fokussieren das manchmal zu sehr, ich muss so fühlen. Das Tolle ist, Gott hat uns einen Verstand gegeben, einen Willen gegeben, der uns erlaubt, auch wenn wir manchmal nicht danach fühlen, zu sagen, und trotzdem mache ich das. Und das Interessante dabei ist, unsere Emotionen können dann unseren Taten folgen. Manchmal, wenn man jemanden nicht mag, ja, das passiert ja manchmal, nicht bei euch, weil ihr alle so gute Menschen seid, aber wenn man jemanden nicht mag, dann kann man einfach anfangen, diese Person Segensgebete zu sprechen. Und einfach als ein Akt des Gehorsams Gott gegenüber und diesem Gebot gegenüber sagen, ich werde für diese Person Segensgebete sprechen. Und es macht meistens auch etwas mit unseren Herzen, unseren Gefühlen dann. Ich sag mal so ganz kurz, das Herz kann manchmal der Hand, also dem Tun, folgen. Wir müssen nicht immer warten, bis alle unsere Emotionen da auf Linie sind. Und Gott lädt uns ein, Mitliebende zu werden mit ihm. Und das Schöne ist, wir folgen einem Gott, und der in seinem Wesen her sagt, hör mal, ihr seid geschaffen als Wesen, die in ihren ganzen Denken, Tun, Handeln, alles, was Jesus beschreibt, Liebende sein sollt. Das ist eine Kerneigenschaft von euch. Und all meine Gebote lassen sich eigentlich in diesen beiden Geboten zusammenfassen. Und hier ist kein Bruch, das ist keine neue Idee, die Jesus jetzt reingebracht hat, die nicht kannten. Das war eigentlich die Antwort, die alle erwartet haben, die Jesus in irgendeiner Form hier auch sagt. Dass er zitiert das Schema Israel, diese Liebe zu Gott. Wenn wir uns die 10 Gebote anschauen, die ersten 4, die erste Tafel, orientiert unsere Beziehung zu Gott. Die zweite Seite, die anderen 6 Gebote, die gibt uns Orientierung für unsere Beziehung zueinander. Also das ist keine neue Idee, die hier aufgetan wird. Und alle Verbote, die wir haben, sind eigentlich ein Ausdruck dieser 2 positiven Gebote. Also das sind die Dinge, die wir tun sollen. Wir sollen lieben. Und in diesem Lieben tun wir halt manche Sachen nicht, also die Verbote. Und dann heißt es weiter, da sagte der Schriftgelehrte, Vers 32, zu ihm, also als er es gehört hatte, sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr und es gibt keinen außer ihn. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten wie ich selbst ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Also es ist interessant, Jesus betont ja, in diesen beiden Gesetzen ist alles andere drinne. Und unser Schriftgelehrter ist schlau, er kennt Jesus an und er sieht das Und dann sagt er, richtig, es ist Quantität, alles drin, aber er sagt auch, das ist ja die, auch eine, das ist ja das Eigentliche, was die Gesetze wollen. Das ist wichtiger als alle anderen Opfer, die wir so bringen können. Es geht um diese Herzenshaltung. Es geht also tiefer auch um die Qualität. Und dann sagt Jesus zu ihm, Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Der letzte Satz, keiner wagte mehr, ihm eine Frage zu stellen, das ist positiv gemeint. Das war damals vor allem, wenn jemand ein gutes Argument gebracht hatte, dann war das durch Schweigen gekennzeichnet. Und das ist einfach eine Ehrung hier, Jesus hat gut geantwortet und keiner sagte mehr etwas. Er hat in allen drei Antworten gezeigt, dass er ist. Und er sagt ja dieses interessante Satz zu ihm, er ist nahe. Und das finde ich interessant, er ist nahe, aber er ist noch nicht da. Und wenn man sich dieses ganze Abschnitt anschaut, es geht darum, die Frage ist, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Das ist die Frage, die über diese ganzen drüber steht. Wer ist dieser Jesus? Und nahe kann jemand sein, der sagt, ja, Jesus ist ein guter Lehrer. Das sind weise Sachen hier, die gesagt worden sind. Das sind gute Sachen. Das ist jemand, der nahe ist, der erkennt, Jesus ist ein guter Lehrer. Und das hören wir auch oft. Ja, Jesus ist ein guter Lehrer. Und er sagt, ja, du bist nahe dran. Aber die Schlüsselfrage zu sagen ist, wer ist dieser Jesus, der es gesagt hat, der hinter diesen Geboten steht? Und zu sagen ist, nicht nur sagen, ja, das ist richtig, sondern sagen, und wenn ich so leben möchte, dann muss ich diesen Jesus haben. Und das ist nicht nur was Abstraktes, sondern eine persönliche Beziehung. Eine Beziehung, in der ich zuerst geliebt werde und aus der ich zu Hause zurückliebe. Ein guter Lehrer. Und manchmal, da waren auch bestimmt Leute da, die waren auch nah im Sinne, aber die waren verblendet von den ganzen Gesetzen. Die hatten ja damals 622 Gesetze, die sie versucht haben zu befolgen, die sie alle quasi, die haben die Gebote, also das Doppelgebot gehabt, dann die 10 Gebote und dann haben sie noch ein paar andere Gebote gehabt und dann haben sie sich noch weitere Gebote überlegt, um zu schützen, dass man die anderen Gebote nicht bricht. Und die haben sich der ganzen Gesetzlichkeit, waren die fern von dem Eigentlichen. Und das kann uns auch passieren, dass wir zu sehr an den Gesetzlichkeiten festhalten, soll jemand einen Bart haben oder keinen Bart haben, das und das und das, dass man darüber den Blick verliert. Jesus ruft ihn in die Nähe. Jesus ist, ruft man auf, sagen, Jesus, ich bin, ist mehr als nur ein guter Lehrer. Er ist der, der wirklich da ist und real ist. Was nehmen wir aus diesem Text mit? Es ist erstmal eine Einladung zum Staunen. Nicht, weil Jesus so clever war, sondern weil er so wunderschön ist. Jesus fasst das ganze Gesetz zusammen in diesem Doppelgebot der Liebe. Und das ist der Gott, dem wir folgen wollen, ist dem alles, was er uns an Geboten und Verboten gibt, ist ein Ausdruck dessen, was uns helfen soll, wie wir lieben sollen, einander lieben sollen. Und deshalb ist unser Gehorsam, wie ich das vorhin auch gesagt habe, die natürliche Konsequenz, die natürliche Reaktion darauf zu sagen, hey, was kann ich tun für dich? Was kann ich für dich tun? Und die Motivation ist dann Ehrensache, könnte man heute sagen. Und deshalb ist dieses Prüfen, nicht ein Prüfen, um endlich Gott zu gefallen oder um sicher zu gehen, dass ich irgendwie auf der geretteten Seite bin, sondern dieses Prüfen ist, weil du mich zuerst geliebt hast, weil du mich aus Gnade heraus errettest und annimmst und ja sagst. Darum möchte ich wachsen und weiterkommen. Darum möchte ich auch Veränderungen sehen. Darum möchte ich, dass meine Beziehung besser wird. Und das Schöne ist ja, das ist ja nicht so, oh, jetzt muss ich wieder Gott loben oder so, sondern es sind eigentlich erfüllende Dinge. Und auch jemand anders was Gutes tun zu können, ist eine, wir sind so geschaffen, das ist ja ganz interessant, ist nicht immer der Rat, aber manchmal, wenn man so eine leichte Depression hat oder depressive Stimmung hat, etwas für einen anderen tun, hilft einem da raus. Das ist jetzt nicht das, also nicht, wenn eine schwere, versteht mich ja schon richtig, ne? Und dann denke ich, interessant ja, wie Gott uns auch gemacht hat, dass das unserem Körper dann sagt, hey, wir schütten mal ein paar positive Hormone hier aus, das, was wir hier gemacht haben. Jesus lädt uns ein zum Leben hier. Mir hilft es, das auch bewusst zu planen und mal so innehalten. Ich habe jetzt den Jahreswechsel auch nochmal genutzt, dafür einfach mal zu gucken, so eine Art Inventur zu machen. Wo stehe ich in dem Bereich? Man kann manchmal seinen Lebensbereich und seine Beziehungen durchgehen und sagen, wo stehe ich in diesen Beziehungen? ist meine Beziehung zu Gott so, wie ich sagen würde, das zeigt sich eigentlich aus, dass ich Gott liebe in meinem Leben? Wie sieht es mit meinem Nächsten aus? Ist das eigentlich so, wie ich das haben möchte? Und dann kann man ja auch diese Sachen auch dann vor Gott bringen. Und dieser Prozess der Sündenbekenntnis, das ist eigentlich ein sehr schöner Prozess, weil ich mache mich dann wieder frei. Das sage ich mal, ihr dürft nicht weiter sagen. Ich habe das Auto von meinem Bruder ausgeliehen und als Dankeschön habe ich das sauber gemacht. Das war richtig dreckig. Aber es war unheimlich schön, nachher zu sehen, wie alles wieder sauber war. Das ist so ein bisschen, wenn man seine Schuld vor Gott bringt, nachher zu wissen, ey, das ist jetzt erstmal wieder weg. Und ich fange mal neu an. Das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Bewusste Zeiten dazu nehmen. Den Rückblick, den Ausblick. Aber vergesst auch nicht in diesen Phasen, euch zu freuen über all das, was Gott schon gemacht hat. Wir wachsen und Gott wächst und hilft uns dabei. Und das ist auch wichtig zu sehen, innezuhalten und sagen, Mensch, da waren ja auch Momente, da habe ich ja damals noch mit geknabbert. Oder da, und da bin ich jetzt schon so weitergekommen. Und auch da innezuhalten und das einfach zu freuen und zu feiern, sagt, Gott ist treu und trägt einen. Mir persönlich, das ist vielleicht auch unser letzter Gedanke, deshalb notiere ich mir gerne Sachen, wenn ich mal Stillzeit habe, einfach so ein bisschen mit und schreibe es ein bisschen auf. Weil wenn ich dann nochmal so mal zurückblicke, was ich vor einem Jahr oder zwei Jahren manchmal da stehen hatte, denke ich, Mensch, boah, ich weiß nicht, wann das Problem sich gelöst hatte, ganz genau, aber jetzt ist es kein Problem mehr. Oder wenn man Gebetsanliegen hat, sie auch bewusst aufzuschreiben, zu gucken, wann, ob sich was tut, wann man die mal abhaken kann, dann auch Gott zu preisen. Also wir haben hier eine Stelle, wo Jesus eigentlich eine Situation nutzt, wo man ihn in eine Falle stellen will und er schafft hier einen unheimlich wertvollen Lernmoment. Und dieser Schriftgelehrte, der da kommt mit seiner Frage, der wird richtig herausgefordert von Jesus hier. Und dieser Text fordert uns heraus, nochmal zu gucken, wo stehe ich? Bin ich nicht nahe, sondern bin ich auch wirklich drin? Das Drinsein ist dieses, Jesus ist der Herr meines Lebens, ich bekenne das, ich weiß, dass Jesus ist es, der den Unterschied macht. Er ist mehr als nur ein guter Lehrer. Und das andere ist halt zu sagen, okay, wie sieht das praktisch aus? Lass uns dafür beten, dass Gott uns dabei hilft. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns durch die Bibel so hilft, dass wir dein Wort haben, das uns Orientierung gibt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Gebote gibt, die sich in der Liebe zusammenfassen lassen könnten. Du könntest alles sein und wir hätten keinen Einfluss darauf, aber du bist ein Gott, der liebt, der uns liebt, und der gnädig ist. Und hilf uns, weise zu sein in unserer Reaktion darauf. Für manche ist das vielleicht mehr zu geben, für andere ist es weniger zu geben. Für andere ist es, sich zu freuen über all das, was du gemacht hast. Für andere ist es vielleicht, ein paar Sachen vor dich zu bringen. Oder vielleicht ist es ein bisschen von allen für uns. Hilf du uns dabei. Und danke, dass das alles, was wir tun, nicht dafür da ist, um dir zu gefallen, sondern einfach eine Reaktion auf deine große Liebe für uns. Amen.